Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Es geht heute ums Urteilen. Tut mir ein bisschen leid, dass das mit dem Quiz nicht geklappt hat. Eigentlich weniger wegen euch, sondern wegen Julian, der da viele Stunden reingesteckt hatte. Und mit wenigen Händen funktionierte das auch gut. Und es soll ein bisschen deutlich machen, so ähnlich wie dieser Clip, wir beurteilen Menschen und machen uns ein Bild über Menschen. Es geht heute ums Urteilen und darum, dass wir damit in der Regel ziemlich schnell anfangen. Und es geht darum, dass wir mit dem schnell anfangen zu urteilen aufhören sollten. Aufhören anzufangen zu urteilen. So, wer von euch war letzten Sonntag hier? Ich muss mal kurz das, oder hat die Predigt im Podcast gehört? Oder, das sind nicht so viele. Okay, es ging da ganz grundlegend, letzte Predigt bin ich jetzt, um einen Teil, einen wichtigen Teil des christlichen Weltverständnisses. Wie die Welt durch die Brille der Christenheit, des Christentums, der christlichen Theologie zu beschreiben ist. Und jetzt muss ich das arg verkürzen. Aber wenn man das arg verkürzt, dann könnte man sagen, aus christlichem Weltverständnis ist der Mensch, jeder Mensch oder die Menschheit, wir alle, wir handeln immer wieder zu unserem eigenen Schaden. Okay, das ist noch nicht typisch christlich, diese Erkenntnis. Das christliche Weltverständnis sagt, und wir tun das wie unter einem Zwang. Wir können gar nicht anders. Und die Bibel nennt diesen tragischen Zustand, dass der Mensch immer wieder zum eigenen Schaden und seiner Mitmenschen und sich selbst handelt. Die Bibel nennt diesen tragischen Zustand Sünde. Und die Bibel hat genau einen Lösungsansatz dafür. Und der lautet Gnade. Gnade ist sowas, ich nenne das heute mal, sowas wie die Trotzdemliebe. Trotzdemliebe. So, also man könnte sagen, was den Sünder Christoph Schmitter rettet und verändert, das ist, dass der Sünder Christoph Schmitter von Gott trotzdem geliebt ist. Und dass er das irgendwann in seinem Leben bemerkt. Und dieses irgendwann in seinem Leben bemerken, das nennt man dann zum Glauben kommen. Dass er bemerkt, er ist trotzdem geliebt. Damit ist die Liebe Gottes allerdings noch nicht an ihrem Ziel, nur weil der Christoph Schmitter das nun weiß und glaubt. Das Ziel ist erreicht, dass er, wenn er nun selber jemand ist, der andere trotzdem liebt. Dieses Ziel wird übrigens nie so richtig erreicht sein, aber das ist eigentlich das, worauf diese Liebe hinsteuert. Weil sich dann im Kleinen und wenn es viele sind, im Größeren die Welt verändert. So, und damit sind wir genau beim heutigen Thema. Diese trotzdem Liebe, die Gott zu uns hat, die geht von uns zu anderen, indem wir aufhören, andere zu verurteilen. Die Welt würde heiler, könnten wir damit aufhören, andere zu verurteilen. Denn das Leid, das wir einander zufügen, beginnt nach diesem Gedanken sozusagen nicht in unseren Fäusten, sondern eigentlich in unserem Denken über den anderen. Wie wir übereinander denken. So, ich muss leider sagen, jetzt habe ich mich ja schon Sünder genannt, ne? Wer letzte Predigt gehört hat, hat mitgekriegt, dass wir dieses Wort immer moralisch hören. Das Wort ist eigentlich anders gemeint. Aber das kann ich jetzt nicht wiederholen. Jetzt habe ich mich schon Sünder genannt, jetzt bekenne ich mal, ich bin ein Mensch, der sehr schnell mit einem Urteil bei der Hand ist. Das ist leider so. Mit einem Urteil über andere, wenn er sie ihnen begegnet. Das können natürlich auch positive Urteile sein, ne? Aber schnell. Vielleicht geht's euch ja auch so, hoffe ich. Also hoffe ich irgendwie nicht, aber wenigstens wäre ich da nicht allein. An dieser Stelle Als ich beim Predigtvorbereiten an der Stelle gestern war, da kam gerade meine Frau rein und sagte, sie wollte jetzt gleich Frühstück machen und vorher noch einkaufen gehen. Und dann habe ich, ich habe auch gute Wesenszüge, ich habe gesagt, das kann ich ja für dich machen, weil ich schon den Gedanken hatte, das könnte ich gleich zu so einem Selbstversuch benutzen, diesen kleinen Einkauf. Und dieser Selbstversuch ging so: Alle Leute, denen ich beim Einkaufen begegne, die werde ich mal ganz bewusst jetzt und spontan beurteilen. Und mir merken, wie ich die einschätze. Und so. Also sozusagen das tun, was der Bibeltext, den ich vorher gelesen habe, verbietet. Das tue ich mal in einem Selbstversuch, ist ja nur zu Anschauungszwecken. Also, das war dann so. Ich fuhr los und gleich, da war ich noch kaum die erste Kurve, nimmt mir eine Frau im japanischen Kombi die Vorfahrt. Und ich denke, typisch. Dann hat sie sich aber so bedankt, ja, dass ich sie vorgelassen habe. Und dann ist sie mit diesem kleinen Danke, das empfehle ich, das zu machen, wenn ihr jemand die Vorfahrt nimmt, schon wieder aus meinem Urteil rausgehupft. So, dann fahre ich weiter und es schlurft, so vom Dorfladen kommt eine Frau mit Plastiktüte, schwarzer Pudelmütze, so einem Kunstfellmantel. Also es war ein Fellmantel, aber man sah aus, dass der nicht kein echter Pelz war. Und einer orangenen Jogginghose schlurft so über die Straße. Was ist euer Urteil, also eure Einschätzung, wenn ihr... Ich dachte, gut, sie wird. Ich wette, die hat kein Auto. Sonst würde sie hochfahren zu den Supermärkten da oben in Veitshöchheim. Und sie gehört bestimmt nicht zu den Besserverdienern. Und ihr schlurfender Gang lässt sogar irgendwie auf so eine psychische Seltsamkeit so ein bisschen deuten. So. Okay, dann bin ich beim Tanken und da kommt ein Typ in leuchtendem Overall zur Tankstelle raus, so aus dem Laden raus. Und da sieht er, ich denke, erstmal Müllmann. Dann steigt er aber in so ein altes BMW-SUV, auf dem hinten irgendwas von Holzfäller draufsteht. Keine Ahnung, an dem Punkt habe ich meine Beurteilung abgebrochen, keine Ahnung, wer das war. Beim Zahlen dann ein älterer Mann hinter mir, der nicht getankt hat, aber morgens um 9 zur Tanke geht und eine Bildzeitung zu kaufen. Boah, da ist sofort, weiß ich ganz genau, was das für Leute sind. So. Später im Penny dann eine Frau vor mir an der Kasse, 65 vielleicht, sage ich jetzt mal so, sieht recht normal aus, kauft aber ein Päckchen Weißwürste, nur ein Päckchen Weißwürste und 7 Flaschen Bier in so Plastikflaschen. Warum 7? Also ein Sixpack plus eine? Für jeden Tag oder was? So, und warum jetzt nur das? Und so, und dann stehe ich beim Bäcker, beim Penny gibt's einen Bäcker, direkt stehe ich hinter ihr und ich höre, wie sie so mit der Verkäuferin redet und kriege mit, sie hat einen Mann, der darf hahaha im Moment nichts Süßes oder überhaupt nichts mehr Süßes. Und sie kauft Brötchen und eine Bildzeitung. Und ich denke, ich weiß, wer du bist. Nein, ich ahne, wer dein Mann ist. So habe ich das so kombiniert, ne? So, das war mein kleiner Selbstversuch. Ganz später war ich dann noch beim Büro, fahr auf den Parkplatz, meinen Parkplatz zugeparkt. Der erste Gedanke, welcher Idiot, dann sehe ich Schweizer Kennzeichen. Ach, da wird es einen Grund geben, bestimmt netter. So, also, ich bin schnell beim Urteilen. Begegne ich einem Menschen, fange ich sofort damit an. Ich sollte aufhören, so schnell mit dem Urteilen anzufangen. Denke ich nämlich jetzt darüber nach, ich habe sogar überlegt, soll ich das wirklich hier so erzählen, weil das ist ja nun nicht rühmlich. Ne? Wahrscheinlich stimmt überhaupt kein einziges meiner Einschätzungen. Das kann gut sein. So. Und vor allem ist es unanständig. Ja, das kann ich ja nur machen, weil ich den Leuten das gar nicht sage. So, es wird der Würde dieser Menschen in keiner Weise gerecht, was ich da in meinem Kopf so für Urteile fälle. Vielleicht sitzt du hier und bist Bildleser. Ja, wie fühlst du dich jetzt? Wahrscheinlich von mir mindestens in der Ecke gestellt oder so, abgewertet. Mit meinem Urteil mache ich mich schuldig an der Würde eines Menschen. Ich stepple ihn ab, ich stecke ihn einfach in die Box. Er weiß natürlich nichts davon. Ja, aber du weißt es jetzt gerade, ne, was ich eben über Bildzeitungsleser gesagt habe. Und du findest das scheiße, zu Recht. Es verbessert auch nicht dein Denken über mich. Ich habe gedacht, kann ich riskieren. Ist ja auch nur eine Zeitung. Aber so funktioniert Urteilen. Oder so funktioniert die giftige Wurzel des Urteilens. Wir legen Leute fest auf etwas, ohne dass sie was dafür können. Sie wissen es oft gar nicht. Aber wir haben sie schön mal eingeordnet. So. Leider eben auch, wenn es nicht nur um so kleines, schäbiges Denken von mir geht, der ich da einkaufen gehe, das ist jetzt noch vielleicht in seiner Tragweite nicht ganz so tragisch, dieser Mechanismus des Beurteilens und Verurteilens kann im Großen schlimme Dinge anrichten. Ich habe letzte Woche im Auto einen Vortrag gehört und der drehte sich um Martin Luther. Und zwar, wer den Vortrag hören will, bei Worthaus ist der erschienen, über sein Urteil über die jüdische Bevölkerung seiner Zeit. Darum drehte sich der Vortrag. Über sein Urteil über die jüdische Bevölkerung damals. Und ehrlich, ich schätze Luther, aber da wird dir schlecht, wenn du das hörst, was er geschrieben hat. Bis auf eine einzige Schrift am Anfang, die war positiv. Danach, bücherweise, Schlimmes. Ja? Er ging einer völlig falschen Propaganda komplett auf den Leim und heizte diese Propaganda mit seinen Schriften sogar noch auf. So, er glaubte Gerüchte und er urteilte völlig falsch, aber mit verheerenden Auswirkungen, weil Martin Luther war nicht mehr irgendwer dann, den las man. Also Urteile säen Misstrauen und aus Misstrauen können teilweise brutale Wirklichkeiten entstehen. Wie könnten wir diese Trotzdem-Liebe lernen? Wie könnten wir lernen, weniger schnell oder vielleicht sogar es abstellen, dieses Verurteilen und reinkommen in diese Trotzdem-Liebe und so über Menschen denken? Jetzt schauen wir nochmal in diesen Text rein, etwas genauer, den ich vorhin vorgelesen habe. Der steht nämlich heute im Zentrum und versuchen, von ihm zu lernen. Vielleicht wird durch uns dann die Welt ein bisschen anders. Ich hoffe, ihr ahnt jedenfalls jetzt, wie wichtig das Thema ist. Das ist Lukas 6, 36 bis 38. Ich lese es jetzt nicht nochmal vor, ihr habt es ja eben gehört und wir gehen jetzt so Vers für Vers durch. Dieser Text stammt aus einer berühmten Rede Jesu. Wäre das jetzt, wenn man das im Matthäus-Evangelium lesen würde, dann wäre das ein Teil der Bergpredigt. Bei Lukas heißt das die Feldrede. Die ist der Bergpredigt aber ziemlich ähnlich. Auf jeden Fall ist das nicht irgendwie etwas, was Jesus mal so am Rande gesagt hat, sondern es steht in seiner zentralen, fundamentalen Rede. So, also, erster Satz. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Würde man das Gleiche bei Matthäus lesen, würde man merken, oh, da steht aber was anderes. Matthäus hat da was anderes stehen. Und bei ihm steht nämlich, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Dass Lukas hier was anderes schreibt als Matthäus. Man kann ja sagen, was hat er denn jetzt gesagt oder so, ne? Man kann aber auch sagen, das zu bemerken ist total interessant, weil wenn du das bemerkst, weißt du, was war Lukas wichtig? So, er schreibt hier was anderes. Hier legt er eine Betonung drauf. Seine Intention. Er sagt, ob ihr wie Gott handelt. Das zeigt sich in eurer Barmherzigkeit. Das zeigt sich in eurer Barmherzigkeit, nicht in Anstand. Also man könnte ja, was sind so typisch christliche Tugenden? Ja, Moral. Früher hätte man vielleicht sogar gesagt, so der Evangelie, der protestantische Fleiß, so. Kirchgang, was weiß ich, so. Nee, Lukas betont das durch sein ganzes Evangelium sehr stark. Eure christliche Haltung, ob ihr diesem Jesus ähnlich seid oder ob ihr wenigstens ein bisschen wie Gott handelt, zeigt sich an eurer Barmherzigkeit. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das ist das Kriterium christlicher Haltung. Ich sag's nochmal, weil das so wichtig ist. Das ist das Kriterium christlicher Haltung, Barmherzigkeit. Denn das ist auch an Gottes Wesen das Wichtigste für uns. So. Das ist, und davon leben wir, dass Gott barmherzig ist. Das ist unser Glück, dass Gott diese Trotzdem-Liebe für uns hat. Deshalb ist unsere Trotzdem-Liebe zu anderen das wichtigste Kennzeichen christlichen Verhaltens und es ist der Schlüssel, um diese Welt zu verändern, Barmherzigkeit. Jetzt muss man natürlich sagen, wir Menschen können es ja auf der einen Seite kaum lassen, unsere Urteile zu fällen und eigentlich müssen wir ja auch immer wieder Einschätzungen über Menschen treffen. Also wenn es an deiner Tür klingelt und da steht ein Mann im Nadelstreifenanzug und mit einem Köfferchen, dann musst du die Situation anders einschätzen, als wenn der Mann nur ein Handtuch anhat und sein Hund macht gerade in deinen Vorgarten. Das sind zwei, du wirst das unterschiedlich bewerten müssen. Du kannst nicht einfach sagen, wollen wir nicht vom Äußeren urteilen. Ja, also das war jetzt ein blödes Beispiel natürlich, aber es gibt ja viele Sachen, wo das ernst ist, wo wir entscheiden müssen, ist der Typ harmlos oder gefährlich? Kann man ihr diese Aufgabe anvertrauen oder sollte man das auf keinen Fall tun? Dann schätze ich natürlich die Person ein, aber ich muss das machen. Kann man jemanden machen lassen oder muss man jemanden stoppen? Also, seid barmherzig bedeutet nicht, enthalte dich jeder Form von Einschätzung. Das wäre jetzt einfach nur Gleichgültigkeit. So. Und das würde die Welt auch keineswegs besser machen. Aber es bedeutet, begegne jedem Menschen mit dieser trotzdem wertschätzenden Haltung. Seid barmherzig. Der Paragraph 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948 ist eigentlich eine Auslegung. Also ich weiß nicht, ob es eine direkte Auslegung davon ist. Ja, aber eigentlich legt der wunderschön dieses Seid barmherzig aus. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt. Alle. Und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. Also die Barmherzigkeit als innere Haltung wahrt die Würde des anderen. So würde das aussehen. Trotzdem, Liebe bedeutet, ich wahre die Würde des anderen. Weil euer Vater mit euch barmherzig ist, deswegen ist das da dein Bruder und deine Schwester. Deswegen ist, wie stand das eben da? Im Geiste der Brüderlichkeit, genau. Das ist genau das Richtige. Weil euer Vater mit euch barmherzig ist, egal wie ihr drauf seid, deswegen seid ihr Brüder und Schwestern, also begegnet euch in diesem Geist. Und geh davon aus, auch der andere ist mit Vernunft und Gewissen begabt. Der ist nicht einfach nur doof und handelt so. Okay, also Menschenwürde wahren. Und jetzt führt Jesus das aus mit so ein paar, ja, ziemlich deutlichen Appellen. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Richten, das Wort, was hier steht, bedeutet ein definitives Urteil über einen Menschen fällen. Also, so einer ist das. Erzähl mir nichts, ich kenne den, so ist der. Das wäre richten. Im griechischen Wörterbuch steht, das finde ich einen schönen Satz, das Urteil, also das steht jetzt hinter diesem Wort krino, richten, das Urteil, mit dem der Mensch das Wesen und die Handlungen eines Nächsten zu begleiten liebt und zu beeinflussen sucht. Da dachte ich echt richtig sprachgewandt, dieses Wörterbuch. Zu begleiten liebt und zu beeinflussen sucht. Richtet nicht verlangt von dir, dass du deinem eigenen Urteil über andere misstrauisch gegenüber bleibst. Ja, das wäre ein Segen, wenn mehr Menschen sich ihres Urteils über andere nicht sicher sind und deswegen auch keins fällen. Ich habe eine Einschätzung, aber ich urteile nicht. Vielleicht habe ich den noch nicht verstanden. Vielleicht kenne ich auch seine Geschichte nicht. Vielleicht habe ich ihm noch gar nicht richtig zugehört. Ich bleibe meinem eigenen Urteil gegenüber misstrauisch. Ich lasse die Schublade, in der ich ihn stecken will, die lasse ich offen, dass er leicht wieder da rauskommt bei mir. Oder vielleicht stecke ich ihn erst gar nicht da rein. Richtet nicht. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. So, das Verurteilen ist jetzt von der Wortbedeutung her einen Schritt weiter als das Richten. Andere Übersetzung, Luther hätte da stehen, verdammt nicht. Ja, da ist schon so. Jetzt ist der Mensch wirklich abgeschrieben. Jetzt hast du aufgegeben, also ihn aufgegeben. Jetzt bekommt er eventuell auch die Konsequenzen deines Urteils zu spüren. Jetzt ist er verurteilt zu. Jetzt wird er weggeschlossen in das Gefängnis deines Urteils und gegebenenfalls wird das auch Folgen für ihn haben. Du redest nicht mehr mit ihm oder was auch immer. Luther hat seine jüdischen Mitmenschen damals verurteilt und zwar öffentlich sogar. Und das kam einer Verdammnis gleich. Und er lag in diesem Urteil völlig außerhalb des Evangeliums, dass er dieses Evangelium der Trotzdemliebe, das er gerade ein paar Jahre vorher wiederentdeckt hatte. Also das ist wirklich tragisch. Aber solche Festlegungen passieren uns auch. Wir machen mal eine kleine Übung. Ich sage Worte und du musst nur vor deinem inneren Auge sofort dieses Wort sehen. Also nicht das Wort, sondern den Gegenstand dazu. Also ich sage Apfel und du siehst einen Apfel. So, jetzt sage ich mal drei Worte. Tasse. Ich sage Gitarre. Ich sage Mantel. Und ich sage Terrorist. Und dieser Terrorist, den du vor dir hast, wie sieht er aus? Ist das eine Frau, RAF 70er Jahre? Oder ist das ein Katholik-Nordirland-Konflikt da? Oder ein Protestant, egal. Oder hat er einen Bart und sieht aus wie ein Mensch aus einem muslimischen Land? Wahrscheinlich. Also wir in unserem Kopf, da können wir auch vielleicht gar nichts für, ja, aber da ist, hat sich eine Verknüpfung breit gemacht zwischen einer Religion und einem Gewalttäter. In vielen Köpfen jedenfalls. Und das mag man verständlich finden so, aber es ist eventuell für furchtbar für Einzelne. So. Oder für viele. Das sitzt so tief in uns. Und das kann man vielleicht verstehen, aber es macht, es steckt Millionen Menschen, wenn wir nicht aufpassen, in eine Schublade, in die sie nicht gehören. So, also Urteile, die sich da vielleicht auch unbewusst in uns festsetzen, Bilder, die wir verknüpfen. Irgendwo auf diesem Weg zwischen ich gerate mit einem Menschen in irgendwie Differenzen, ja, irgendwas reibt sich zwischen uns, das ist so der Anfang des Weges, und hier hinten am Ende des Weges wäre gewaltsame Auseinandersetzung. Irgendwo auf diesem Weg zwischen wir geraten aneinander und da hinten, wir setzen uns richtig gewaltsam miteinander auseinander. Irgendwo auf diesem Weg verlieren wir, oder irgendwo auf diesem Weg fällen wir Urteile über Menschen und legen sie darauf fest. Ich habe, und es wäre gut, wenn wir diesen Punkt erkennen und es bewusst nicht tun. Ich habe einen Menschen gelesen namens Friedrich Glasel, der hat Konflikte analysiert. Ich glaube, es kommt so aus der Friedenspädagogik irgendwie. Ich glaube, da geht es auch um Konflikte zwischen Staaten und Ethnien und so. Ich glaube, man kann es aber übertragen auch auf Konflikte zwischen einfach du und jemand anderem. Und der hat diese Eskalationsstufen so beschrieben. Und das beschreibt so diesen Weg hier. Ja, ich zeige euch die mal kurz. Also das geht so los, zwei Parteien, sagen wir du und dein Nachbar oder du und deine Frau oder dein Mann oder zwei Volksgruppen oder zwei Staaten, zwei Parteiungen in einer Kirche, wie auch immer, geraten in einen Konflikt. So, das ist nicht weiter tragisch. Konflikte sind normal, Menschen haben unterschiedliche Interessen, die geraten aneinander. Jetzt versucht man den zu lösen. Und auf Stufe 1 sagt er, da verhärten sich die Positionen. Wenn ich den richtig verstanden habe, meint er jetzt, du bereitest dich darauf vor, diesen Konflikt, das muss irgendwie geklärt werden und du wirst dir deiner eigenen Position jetzt gewiss, du sammelst deine Argumente und da entsteht schon so eine Positionierung, aber man geht auf dieser Stufe noch davon aus, das können wir klären miteinander. Stufe 2 folgt dann die Debatte, ob jetzt am Küchentisch oder bei Facebook oder in der Vereinssitzung oder wo auch immer, Bundestag. Und da sagt er, da kann man dann oft bemerken, wenn es nicht gut läuft, dass sich eine Polarisierung zeigt. So. Also es bilden sich zwei Pole und plötzlich entsteht Schwarz und Weiß. Wir haben Recht, die haben gar nicht Recht. Wir und die überhaupt schon. Ja? Wir versuchen nicht mehr gemeinsam was zu lösen, sondern da entsteht eine Polarisierung. Auf Stufe 3, wahrscheinlich ist diese Stufe 2 relativ lang, könnte ich mir vorstellen, jedenfalls wenn man sich Mühe gibt, heißt es dann, und das kennt ihr vielleicht, wenn ihr an eure Beziehungen denkt, zum Beispiel zu Hause am Küchentisch, reden nützt nichts mehr. Ja, reden hilft nicht, komm, hör mal auf. So, jetzt, sagt er, geht mal über zu einer Strategie, die Tatsachen schafft. Also man, das ist so diese Haltung, ja, mach doch, was du willst. Ich mach aber auch, was ich will. So, also wir können das nicht klären hier. Da bricht man dann die diplomatischen Beziehungen ab und macht halt einfach jeder so seins. Am Küchentisch schweigt man vielleicht. Und er sagt, in dieser Phase entsteht die Gefahr für Fehlinterpretationen dessen, was der andere da so tut. Auf Stufe 4 füttert man dann Feindbilder. Man bildet Koalitionen, man sucht sich Verbündete, die auch so denken wie man selbst. Klischees werden bedient. Der andere oder die anderen oder wir werden diskreditiert. Ihr merkt, jetzt ist man schon langsam in der Phase, wo das Ganze abwärts geht. Stufe 5, da kommt es jetzt zu öffentlichen Angriffen. Der Gegner soll sein Gesicht verlieren. Das ist so ein bisschen das Ziel. Auf Stufe 6 kommt es zu Drohungen und Gegendrohungen. Sanktionen könnte man da nennen. Ja, vielleicht kommen jetzt in der Ehe die Anwälte ins Spiel. Ultimaten werden gestellt. Oder man fährt die militärischen Geschütze schon mal in Position. So, also jetzt wird Drohgebärden. Wir haben noch 3 Stufen. Stufe 7 werden jetzt tatsächliche Schläge ausgeführt. Also jetzt beginnt der offene Kampf. Und er sagt, an der Stelle wird der Mensch nicht mehr als Mensch wahrgenommen. Er wird ein Stück weit entmenschlicht. Das ist jetzt der Feind. Den also zu, dem zu schaden, ist jetzt wirklich ethisch richtig irgendwie, oder? Also das kann man jedenfalls vor sich rechtfertigen. Und es beginnt sogar eine Umdeutung, denn in dem Kampf steckst du natürlich selber auch ein, so. Aber solange du weniger einsteckst als der andere, dein Schaden kleiner ist, empfindest du das schon als Erfolg. Und merkst gar nicht, wie ihr euch gegenseitig hier schadet. Vergeltungsschläge werden plötzlich als angemessen empfunden. Rache wird sinnvoll. Auf Stufe 8, sagt er, geht es dann um die tatsächliche Vernichtung. Das ist jetzt das Ziel. Nicht mehr den Konflikt gewinnen, sondern den anderen wirklich vernichten. Und Stufe 9 ist schön. Also einfach, weil das so ein bisschen sarkastisch klang, fand ich. Die Überschrift ist gemeinsamer Untergang. Also, jetzt ist die totale Konfrontation, jetzt gibt's auch kein Zurück mehr. Die Prügelei endet für beide im Krankenhaus, die Ehe endet in einer Schlammschlacht oder die Supermächte drücken auf den roten Knopf. Jetzt so, gemeinsamer Untergang. Und irgendwo auf diesem Weg, ich habe gedacht, vielleicht hier bei Stufe 3, irgendwo da beginnt das, dass wir eine Fähigkeit verlieren in Bezug auf diese Person oder diese Gruppe, die uns helfen würde, den anderen nicht zu verurteilen. Und diese Fähigkeit ist die Empathie. Also die Fähigkeit, die Welt durch die Augen des anderen zu sehen. Ich will mich nicht festlegen, wo das hier passiert, ja, aber irgendwo da. Die Fähigkeit, die Welt durch die Augen des anderen zu sehen. Die Fähigkeit, die Welt so zu fühlen, wie der sie fühlt, der, mit dem ich im Konflikt bin. Und das ist die Tragik, wenn das verloren geht. Und gleichzeitig läge hier die Chance, trotzdem Liebe zu üben. In der Empathie. Gott hat das vorgemacht, Empathie. Also nennen wir mal das Verhältnis zwischen Gott und Mensch konfliktgeladen, kann man ja mal so sagen. Und geben wir mal zu, nicht er ist der schwierige Konfliktpartner, sondern wir sind die problematischen. Wenn du das anders siehst, ist nicht so schlimm. Du müsstest wenigstens sagen können, ja, aus Gottes Sicht sind wir die Problemleute, ja? So. Das können wir uns vielleicht darauf einigen. Und nun wird Gott einer von uns. Menschwerdung. Also das ist Empathie in krassester Form. Der läuft als Mensch über den Planeten. Du findest jemanden eigenartig, du findest jemanden schwierig, problematisch. Ja, Gott findet uns auch eigenartig, schwierig, problematisch. Aber er fühlt sich ein. Der geht, wie die Indianer angeblich gesagt haben, in unseren Moccasins irgendwie, wie das immer hieß. Ja. Warum tut Gott das? Weil er barmherzig ist. Und man könnte auch sagen, weil er empathisch ist, ist er barmherzig. Also in der Empathie läge eine Tür. Also wie könnte das ganz praktisch aussehen, dass uns mehr Empathie in Konflikten gelingt? Also die Welt durch die Augen des anderen sehen. Zwei praktische Vorschläge. Ich habe schon öfter die Erfahrung gemacht, dass es ein riesiger Unterschied ist, ob du in einem Konflikt schriftlich oder mündlich kommunizierst. Also zwischen einem Mailwechsel und irgendwas ausdiskutieren oder am Tisch sitzen und ein Bier trinken oder eine Zigarette rauchen, meinetwegen auch. Das ist in dem Fall vielleicht eine gesunde Sache. Da liegen Welten zwischen, so ob die Menschen miteinander reden oder miteinander mailen. Nicht immer ist das so. Also wenn du einen Menschen sehr gut kennst, ich glaube, je näher du einen Menschen kennst, desto eher kannst du das schriftlich machen, weil du dich kennst. So, weil du verstehst, wie meint er das. So. Aber je weniger gut du jemanden kennst, eine anonyme Mail, also da ist Reden besser. Oder du lässt es einfach da rein und da rausgehen, wenn die Kritik für dich jetzt nicht relevant ist. Denn Schreiben geht aus der Distanz, Reden nicht. Deswegen birgt Reden mehr Chance für die Empathie und Schreiben weniger. Und in der Anonymität der sozialen Medien ist dann Empathie manchmal völlig verloren. Und also das wäre ein ganz praktisches Ding, so Konflikt, je schwieriger der Konflikt und je weniger gut du die Person kennst, hey, vielleicht ist Reden besser als Schreiben. Bewahre dir die Fähigkeit, dich in den anderen reinversetzen zu können. Das könntest du auch üben, indem du einfach mal versuchst, in vertauschten Rollen zu denken. Denke mal, das, was du jetzt alles geschrieben und gemacht und so hast, das hätte der andere gemacht. Und wie würdest du dich jetzt fühlen? Also mal diesen Versuch bewusst zu starten. Ich versuche mal, vertauschte Rollen zu denken. Wie würdest du die Welt dann sehen? Und kannst du vielleicht plötzlich merken, okay, ja, aus seiner Sicht sieht das anders aus. Also, Empathie. Können wir, das waren diese zwei Dinge, schreiben und nicht reden, nee, andersrum, reden und nicht schreiben und versuch mal in vertauschten Rollen zu denken. Können wir Empathie, bleiben wir barmherzig, glaube ich. Jedenfalls ist das leichter dann. Und können wir das nicht mehr, liegt das Urteil nahe. Und verurteilen, feste Urteile fällen, ist auf dem Weg von, wir haben einen Konflikt, bis wir tragen den gewaltsam aus, ein Schritt in die falsche Richtung. So, ich überspringe den nächsten Satz, sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Das ist eine Kategorie von Barmherzigkeit, die noch über das Nicht-Richten und das Nicht-Verurteilen hinausgeht. Hier geht es um Vergebung, denn in einem Konflikt passiert Schuld und du wirst vielleicht wirklich verletzt. Hier geht es um Vergebung. Ich überspringe den Punkt nicht, weil er nicht wichtig ist, sondern weil er so wichtig ist, dass er in zwei Wochen das Thema ist, der Predigt. Und deswegen gehe ich gleich zum letzten. Gebt und euch wird gegeben werden. Gebt und euch wird gegeben werden. Wenn du barmherzig bist, wenn du nicht über andere richtest, wenn dir das gelingt, wenn du offen dafür bleibst, dass sie anders sind, als du denkst, wenn du dir das offen halten willst, wenn du andere erst recht nicht verurteilst oder wie Luther sagen würde, verdammst und dich immer wieder um Empathie bemühst, dann bedeutet das geben. Dann bist du ein Geber. Das kostet was. Das kostet Körner. Das ist teuer. Das macht man nicht mal so aus dem Handgelenk und entscheidet sich dafür. Finde ich schön, dass Jesus das hier so sagt. Gebt. Und es wird euch gegeben werden. Er weiß, dass das ein Geben ist. Es gibt angeblich jeder von euch, der zu irgendeiner Art von Gruppe gehört, ja, sei es eine Firma oder eine Kirche oder ein Verein oder ein Freundeskreis oder was, angeblich gibt es da, wenn man das so ein bisschen pauschal sagen will, so ein bisschen, manchmal die Geber- und die Nehmertypen. Also das ist jetzt schwer, das nicht verurteilen zu sagen, ne? Aber ich glaube, ihr kennt das so ein bisschen, die einen setzen sich selbstlos ein, so, und es gibt andere, die profitieren eigentlich jetzt so mehr davon. Die streichen immer wieder ein, investieren aber relativ wenig. So. Ich könnte mir vorstellen, wenn du keine Ahnung hast, von was ich gerade rede, dass du vielleicht auf dieser Nehmerseite anzusiedeln bist. So. Jedenfalls, wenn du ein Gebertyp bist, dann bringt dich das manchmal an den Rand deiner Barmherzigkeitsfähigkeit. So. Ich gebe, und andere nehmen. So. Für euch, Geber, steht hier eine sehr schöne Verheißung. Euch wird ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten. Ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Das ist ein Bild aus der Geschäftswelt und zur damaligen Zeit. Hier steht Maß, nicht eine Maß, ne, sondern das Maß. Also der Händler, du hast bei dem Korn gekauft, jetzt füllt er das Maß um dir und schüttet dir das in Schoß nicht, sondern in die Falte deines Gewandes. Damit trägst du das nach Hause. Und jetzt heißt es hier, der rüttelt das nochmal. Und dann macht er das voll, bis es überfließt und das bekommst du. Also hier wird gesagt, oder diesen Typ könnte man vergleichen wie mit dem Eisverkäufer, der dir nicht ein Bällchen da gibt, sondern der diese riesen Klumpen da drauf drückt, wo nur noch ein bisschen irgendwo halbrund ist in diesem unförmigen Masse von Eis. So, das wäre das überfließende Maß. Das ist der Chef, der sagt, ich finde, Sie haben eine Gehaltserhöhung verdient. Das ist der Freund, der sagt, das geht heute auf mich. Also Großzügigkeit ist hier das Stichwort. Die Verheißung lautet, wenn du ein großzügiger Geber bist, dann wird das auf dich zurückfallen. Großzügig geben. Man hat in solchen Firmen eine Untersuchung angestellt und hat das teilweise bestätigt, dass das Geben auf einen zurückfällt. Man hat herausgefunden, angeblich, unter den erfolgreichen und zufriedenen Menschen oder Mitarbeitern in dieser Firma waren auffällig viele Gebertypen. Ihr Wille, sich einzusetzen, hat sich gelohnt. Leider stimmt auch das andere. Unter denen, die ausbrennen und in ihrem Job kaputt gehen, sind auch auffällig viele Gebertypen. Also in der Arbeitswelt lohnt sich das Geben und die Großzügigkeit und die Barmherzigkeit und die Hilfsbereitschaft und die Aufopferung und all das, sich für andere einzusetzen, nicht immer. Es lohnt sich, aber es lohnt sich nicht todsicher. Dieser Typ sagte deshalb in diesem Vortrag, aus dem ich das habe, der sagte, Organisationen müssen Strukturen entwickeln, wo die Geber belohnt werden, wo das Geben sich lohnt. Und das könnt ihr mal für eure Organisation denken, in der ihr steckt, oder das könnten wir für Kirche denken. Ist das bei uns so? Bei Gott scheint es so zu sein. Jesus sagt, dein Geben und nicht urteilen, nicht richten, empathisch leben, das ist ein Geben. Das lohnt sich. Das Ergebnis ist ja jedes Mal, so werdet ihr auch behandelt. Ich glaube, das ist vor allen Dingen auf Gott bezogen. Und darin liegt da drin auch ein bisschen ein Ernst, den hört ihr vielleicht auf, ne? Auch, ne? Wenn man das umdreht und sagt, ja, wenn ich nicht so handle. Also es wird hier auf Gott bezogen, aber ich glaube, du kannst das auch zwischenmenschlich verstehen. Mindestens auch so verstehen. Wo ich andere aus dem Gefängnis meines Urteils rauslasse, da werde ich selber auch freier. Denn zu sehen, das, was mich mit den anderen verbindet und nicht nur, was mich von ihnen trennt, so wie in dem Video, das holt nicht nur die anderen, sondern mich auch aus meinen Festlegungen raus. Diese Trotzdem-Liebe, probier sie mal aus. Sie tut dir und anderen gut. Wir hören jetzt Musik und sehen da oben einfach nochmal diesen Text, den ich vorhin vorgelesen habe, jedenfalls den Anfang davon. Du kannst so ein bisschen darüber nachdenken, das auf dich wirken lassen und dich fragen, wo sollte ich das tun?
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.